Ihr wisst schon, ich mache gerade so eine Art Serienreihe von Predigten über Gottesbilder. Was Gottesbilder mit uns machen können, von vielleicht auch Negatives, aber auch Positives, wie sich das auch auswirkt in unserem Leben, in unserem Glauben. Und das machen wir anhand von Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und letztes Mal haben wir uns die Perspektive von den jüngeren Bruder angeschaut, also von verlorenen Sohn. Und heute schauen wir uns die Perspektive dieser Geschichte, aber zum älteren Bruder. Und ich starte einfach, indem ich den Text lese, das ist in Lukas 15. Lukas 15, ab Vers 11. Jesus spricht einen Gleichnis. Und er sagt, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere Sohn von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte es ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu erleiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich einfach zu einer deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als aber er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm zu seinem Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring das beste Festgewand her und zieht es ihn an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füßen und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder aufgefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es wäre schön, wenn das das Ende gewesen wäre. Aber es geht weiter. Das ist quasi der Teil von heute. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einer der Knechte herbei und erkundigt sich, was es sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde der Bruder fröhlich. Da wurde der Bruder zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und ich habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder aufgefunden worden. Wird dieser ältere Bruder ins Fest reingehen oder nicht? Wir wissen es. Hier ist das Ende. Nun, was wissen wir von diesem älteren Bruder? Am Anfang der Geschichte könnte man sagen, er schaut nur zu, wie der Vater das Vermögen aufteilt. Und wohlbemerkt auf beide Söhne aufteilt. In Vers 12 haben wir gelesen, er teilte es ihnen das Gut. Also sein Vermögen wurde auf zwei Söhnen aufgeteilt. Vers 31, der Vater kommt raus, um ihn zu empfangen und sagt, mein Sohn, alles, was mein ist, ist ja auch deins. Also das, was noch übrig geblieben ist, das gehörte schon dem älteren Bruder. Das können wir ein bisschen nachvollziehen, wieso er vielleicht so wütend war. Weil dieses Fest wurde quasi mit seinem Vermögen ist es deswegen stattgefunden. Nun, wir erfahren, er hat das quasi gesehen, dass er abgehauen ist mit die Hälfte vom Vermögen. Am Ende vom Gleichnis erfahren wir von ihm, dass er auf dem Feld war. Also er hat gearbeitet. Und er erfährt, dass sein Bruder zurückgekommen ist und wird zornig und will nicht hineingehen zu diesem Fest. Und sagt noch zum Vater, so viele Jahre diene ich dir. Und spannend ist, im Urtext, das Wort hier, was steht für dienen, duloio, ist dienen wie ein Sklave. So viele Jahre diene ich dir wie ein Sklave. Und dann sagt er, dann kommt dieser dein Sohn. Schon dieses eine Wort drückt sehr viel aus über diese Beziehung. Dein Sohn. Er identifiziert sich niemals mit seinem Bruder und sagt, dein Sohn ist gekommen. Und hat dein Hab mit Huren vergeudet. Es war ein bisschen so eine Anklägerstimmung, was hier gerade passiert. Und dazu noch hast du ihn, obwohl er das alles gemacht hat, du hast ihm das beste Kalb von uns gegeben zum Feiern. Er sieht die Handlung des Vaters eigentlich als ungerecht und akzeptiert nicht, dass sein Bruder beschenkt wird. Nun, Jesus erzählt ja auf nicht einfach so ein Gleichnis, sondern ein Gleichnis hat immer einen Kontext. Und wir fragen uns gerade, zu wem hat er diesen Gleichnis erzählt? Und das erfahren wir in denselben Kapiteln in Vers 1 und 2. Da steht Folgendes. Es pflegte sich ihm aber alle Zöllnern und Sündern zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Und da haben wir schon die zwei Gruppen. Auf der einen Seite die Verlorenen, so die Sündern werden hier so einfach in einen Topf reingeworfen, die Sündern. Und auf die andere Seite die älteren Brüder, das sind quasi die Pharisäer und Schriftgelehrter. Sie sind quasi äußerlich ganz nah bei Gott oder beim Vater, die sind quasi im Haus. Sie halten sich treu an Gesetze, aber tief im Herzen, die sind ganz weit weg vom Vater. Und das will jetzt versuchen, Jesus quasi von denen zu offenbaren, was das Problem ist. Ich finde es sehr spannend, dass der jüngere Sohn sündigte in einer Art und Weise, die leicht ist festzustellen. Sein Verlorensein war sehr auffällig. Er missbrauchte Geld, er missbrauchte seine Zeit, seine Freunde, seinen eigenen Körper. Also was er tat, war offensichtlich nicht in Ordnung. Und das wusste seine Familie, das wussten seine Freunde und wahrscheinlich sehr, wahrscheinlich sogar er selbst, zumindest am Ende. Und als er merkte, wohin sein Fehlverhalten geführt hat, er ging zu sich in sich hinein und bat dann später um Vergebung. Das ist so eine sehr verständliche Linie irgendwie von in Sünde fallen und so weiter. Aber auf die andere Seite, das Verlorensein von älteren Sohn ist sehr schwer zu greifen. Wieso? Schließlich macht er viele Dinge, die richtig sind. Er war gehorsam, er war pflichtbewusst, er war gesetzestreu, er war fleißig. Die Leute respektierten ihn wahrscheinlich, die Leute bewunderten ihn. Von außen her, irgendwie, dieser Typ ist makellos. Von außen her. Als aber der verlorene Bruder zurückkommt, kommt aus ihm eine Art dunkle Macht zum Ausbruch. Irgendwie. Plötzlich zeigt sich eine stolze und harte und egoistische Seite von ihm, die vorher nicht zu sehen war. Und hier sehe ich eine deutliche Warnung von Jesus an uns allen, Christen. Christen, die den Geist vom älteren Sohn haben und nach außen gerecht wirken, findet man oft viel Groll, Vorurteile und Verurteilung. Sie meiden mit so viel Eifer Sünden, aber haben eine abstoßende Kälte. Der ältere Sohn blickt wortwörtlich verächtlich auf seinen sündigen Bruder herab und sieht auch seinen Vater eher wie einen strengen Sklavenhändler, vor dem man eigentlich Angst haben sollte. Und hier sehe ich, wie verloren eigentlich dieser ältere Bruder ist, obwohl er im Haus ist. Er ist zu einem Fremden im eigenen Haus geworden. Es gibt keine Gemeinschaft, keine echte Gemeinschaft. Jede Beziehung bei ihm ist von so einer Art Finsternis durchsetzt. Es gibt kein Vertrauen mehr. Alles ist mit Vorsicht, mit Verdacht, mit Berechnung. Jede kleine Bemerkung anderer muss analysiert, jede kleine Geste auf die Waage gelegt werden, was die Leute sagen. Und das ist für mich die Krankheit der Finsternis in unseren Herzen. Und diese Einstellung zeigt sich heute auch oft religiös verpackt. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Jemand kommt nach Jahren zurück in der Gemeinde. Statt dass man sich freut, heißt es vielleicht in Gedanken oder wird ausgesprochen, ja, mal sehen, wie lange das diesmal hält. Ja, das war doch früher schon, der war schon früher schon unzuverlässig. Also nicht die Wiederherstellung steht im Fokus, sondern Misstrauen. Oder ein Mensch bekehrt sich aus einem zerstörten Leben. Vielleicht mit Vergangenheit in der Sexualität oder Sucht oder irgendein Chaos im Leben. Und statt Gnade zu feiern, regieren manche mit Distanz. Man sieht also zuerst die Vergangenheit statt das neue Herz, das da kommt. Oder jemand fällt in eine alte Sünde zurück. Und statt zu helfen, wird getuschelt. Ja, ich wusste, dass das wieder passieren wird bei ihm. Ja, war ja klar, er war ja nicht wirklich bekehrt. Daran sieht man das ja. Oder ein Bruder oder eine Schwester kämpft sichtbar mit zum Beispiel Depression, mit Zweifel oder mit Pornografie oder mit Alkohol, mit Rauchen, mit Überforderung allgemein im Leben. Und statt Begleitung kommt dann oft ein frommer Druck. Ja, das hat doch Gott verboten zu tun. Wieso trinkst du dann Alkohol? Du musst einfach mehr beten. Oder wenn dein Glaube stark wäre, dann. Aber dein Glaube ist ja nicht so stark, sieht man schon. Also nicht Mitgefühl, sondern geistlicher Leistungsdruck steht da im Fokus. Oder jemand dient anders in der Gemeinde, als du es gewohnt bist. Vielleicht emotionaler oder freier oder stiller oder unkonventioneller. Und statt sich zu freuen, dass Menschen in der Gemeinde dienen wollen, wird kritisiert. Nee, das ist nicht unsere Art. Nein, so macht man das nicht. Das ist abgefallen, was du da machst. Also, die Form von etwas wird bis in den Zähnen verteidigt, aber die Person komplett übersehen. Und das ist für mich persönlich, das ist der Geist vom älteren Sohn. Gnade für mich, selbstverständlich. Für andere, ganz fragwürdig. Der ältere Sohn war äußerlich gehorsam, aber innerlich weit vom Herzen des Vaters entfernt. Und heute ist das auch eine Gefahr. Man kann lang in der Gemeinde sein, korrekt glauben, richtig reden, treu dienen und trotzdem innerlich den Geist des Anklägers tragen. Wo Freude über Umkehr fehlt, wo Sünde lieber aufgelistet als geheilt und getragen wird, wo Menschen an ihrer Vergangenheit gemessen werden, wenn das passiert, da wirkt nicht der Geist des Vaters, sondern der Geist des Anklägers. Und dieses Gottesbild, was der ältere Sohn quasi verkörpert in dieser Geschichte, ist für mich eine Art falsche Frömmigkeit. Es ist eine falsche Frömmigkeit. Wie Pharisäer achtet man viel mehr auf Formen und das Äußerliche, als was im Herzen ist. Und ich glaube, dass dadurch werden manche Konzepte der Bibel auch komplett falsch verstanden und vermittelt. Wie beispielsweise würde ich gerne heute ansprechen, das Thema Sünde. Oft wird Sünde nur als eine Art sichtbare Akt des Ungehorsams vermittelt. Dann wird quasi reduziert sich die Sünde schnell auf eine Art Liste von Verhaltensregeln. So, sollst nicht lügen, nicht trinken, nicht rauchen, nicht fluchen, nicht stillen, keine Pornos, kein Ehebruch, Sabbat nicht brechen, keine weltliche Musik, nicht das, nicht jenes. Und der Fokus liegt dann fast nur auf äußerliche Merkmale von Fehlverhalten. Das aber sind nur Symptomen über die Sünde. Wie zum Beispiel Fieber und Husten, die uns sagen, ey, Meldung, es stimmt etwas im Körper nicht. Da gibt es ein Problem. Fieber und Husten sind nicht die Krankheit, sondern Symptomen einer Krankheit. Also unsere sündigen Handlungen sind wie Symptomen, die zeigen, dass unsere Herzen krank sind und dass wir eine Art Behandlung brauchen. Und das eigentliche Problem, zum Beispiel im Garten Eden, was würde ich sagen, was war das eigentliche Problem? War das primäre Problem, dass Eva von dieser Frucht genommen hat, so diesen Akt des Runterziehen der Frucht? Ich würde nein sagen, dass das nicht primär das Problem war, sondern das Problem hat schon früher angefangen, im Herzen, was dazu geführt hat, dass sie genommen hat. Und genau das sehen wir beim verlorenen Sohn. Seine Sünde begann nicht in diesem fernen Land. Nicht beim Verschwenden des Geldes, nicht mit den Prostituierten, nicht mit den Schweinen. Seine eigentliche Sünde begann im Herzen. Als er glaubte, der Vater meint es nicht gut mit mir. Als er glaubte, ich bin ohne den Vater viel freier als mit ihm. Wenn Sünde also nur ein falsches Verhalten als falsches Verhalten verstanden wird, dann wird Religion, ist gut zu hören, sehr oberflächlich. Menschen lernen dann eben, sich nur äußerlich korrekt zu verhalten. Fromm zu sein nach außen. Aber innerlich sind sie wahrscheinlich nicht bei Gott. Aber nach außen denkt man, boah, das ist ja ein frommer Mensch. Dann sieht ein Mensch vielleicht fromm aus, lebt diszipliniert, hält Regeln ein, aber vertraut Gott nicht und kennt nicht mal sein Herz und handelt nicht so, wie Gott handeln würde. Und genau das war das Problem vom älteren Sohn. Äußerlich war er gehorsam, aber innerlich war er genauso oder vielleicht noch mehr verloren als sein Bruder. Deshalb ist Sünde in ihrem Kern nicht nur Rebellion. Sie ist Misstrauen gegen Gottes Güte. Und aus diesem Misstrauen wächst dann jeder andere sichtbare Ungehorsam. Deshalb sündigt ein Mensch nicht einfach nur, weil er schlecht ist. Er sündigt, weil innerlich etwas krank ist. Ein Mensch lügt, weil er vielleicht Angst hat. Ein Mensch kontrolliert, weil er nicht vertraut. Ein Mensch wird sexuell grenzenlos, weil er Nähe sucht. Ein Mensch jagt nach Erfolg, weil er einen Wert sucht. Ein Mensch wird süchtig, weil er vielleicht Trost sucht. Ein Mensch wird stolz, weil er innerlich komplett leer ist. Ja, die Taten, die ich aufgelistet habe, ja, das sind sündig, aber sie ist gleichzeitig eine Offenbarung von einem viel tieferes Problem. Deshalb ist Sünde nicht nur Gesetzesbruch, sondern ist ein Herzenszustand. Es geht um dein Herz. Man bekämpft dann aber oft das Symptom und heilt nicht die Krankheit. Man sagt dann, ja, hör auf zu lügen, hör auf zu trinken, hör auf Pornos zu schauen, hör auf neidisch zu sein, reiß dich mal zusammen, streng dich doch mehr an. Aber das ist, als würde man Fieber behandeln, ohne die Infektion heilen zu wollen. Sünde ist deshalb nicht nur moralisch problematisch, Sünde ist zerstörerisch, weil sie den Menschen von innen heraus umbaut. Sünde verändert nicht nur, was wir tun, Sünde verändert auch, wie wir werden als Menschen. Und darum kam Jesus nicht nur, um falsche Taten zu vergeben, er kam, um kranke Herzen zu heilen. Nicht nur um Schuld zu löschen sondern um den Menschen innerlich neu zu machen. Das Evangelium ist deshalb nicht nur, deine Sünden sind dir vergeben, sondern auch, dein Herz kann gesund werden. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so ein verkehrtes Bild von Gott entwickelt haben, dass wir nicht mehr die Krankheit fürchten, sondern den Arzt. Gott. Wir haben so ein Gottesbild entwickelt, in dem Gott nicht der Heiler ist, sondern die Bedrohung selbst. Nicht der, zu dem man mit seiner Krankheit rennt, sondern der, vor dem man sich mit seiner Krankheit versteckt. Und genau das finde ich sehr tragisch. Denn wer Angst vor dem Arzt hat, wird seine Krankheit immer verbergen. Er wird Symptome überspielen. Er wird so tun, als wäre alles in Ordnung. Er wird lernen, gesund auszusehen, statt gesund zu werden. Und so Menschen lernen, fromm auszusehen. Sie lernen, die richtigen Worte zu sagen. Sie lernen, wie man richtig betet, wie man sich richtig verhält, wie man Schwäche einfach versteckt. Aber innerlich bleiben sie krank im Herzen. Wenn Gott in meinem Denken vor allem streng, hart und strafend ist, dann komme ich nicht mit meinen Sünden zu ihm. Dann verstecke ich mich eher vor ihm, so wie Adam und Eva. Ich muss sagen, der Teufel hat es irgendwie geschafft, dass Menschen nicht nur die Sünde verharmlosen, sondern gleichzeitig Gott mehr fürchten als die Sünde selbst. Dass wir lieber mit der Krankheit leben wollen, als uns vom Arzt behandeln zu lassen. Lieber verstecken, lieber verdrängen, lieber religiös funktionieren, als uns ehrlich vor diesem Arzt zu stellen, der uns helfen will. Ich würde gerne heute die älteren Brüder unter uns ansprechen. Also jetzt nicht biologisch, sondern aus diesem Gleichnis heraus. Vielleicht erkennst du dich heute in diesem älteren Bruder wieder. Der verlorene Bruder im Haus des Vaters. Du bist in der Gemeinde vielleicht aufgewachsen und hast immer in der Gemeinde vielleicht gedient, aber trotzdem hast du keine wirkliche Beziehung zu diesem himmlischen Vater. In der Gemeinde zu sein, heißt nämlich nicht gleich, dass man eine Beziehung zu Gott hat. Vielleicht verurteilst du andere, die gesündigt haben und auch die, die vielleicht auch zurück zu Gott kommen wollen. Du bist vielleicht der, der mit aufgehobenem Finger auf anderen zeigt, die mit Sünde gerade zu kämpfen haben. Während diese Person ihre erste Kämpfe gegen eine Flut von Versuchungen führt, stehst du einfach da bereit, um zumindest in deinem Herzen zu verurteilen. Und ich habe mich gefragt, gibt es einen Ausweg aus dieser Finsternis? Und ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keinen Ausweg. Zumindest von dir aus nicht. Ich habe den Eindruck, je mehr man versucht, sich selber aus dieser Finsternis zu lösen, desto finsterer wird es. Du brauchst Licht und dieses Licht muss zu deiner Finsternis kommen, jetzt bildhaft gesprochen. Und das bringst du nicht selbst zustande. Du kannst dir nicht selber vergeben. Du kannst dir nicht selbst das Gefühl geben, dass du geliebt bist. Das wird dir gegeben. Du kannst nicht aus dir selbst dich nach Hause bringen, geistlich gesehen, oder Gemeinschaft von dir aus schaffen. Du kannst es dir vielleicht wünschen oder erhoffen oder darauf warten oder dafür beten, aber wahre Freiheit kannst du nicht aus dir selbst hervorbringen. Das muss dir gegeben werden. Lieber älterer Sohn oder ältere Tochter, du musst gefunden werden und nach Hause gebracht werden von den Hirten, der zu dir geht, vielleicht ständig. Für mich ist die Geschichte von verlorenen Sohn, diesem Gleichnis, die Geschichte von einem Gott, der dich sucht, der dich ruft und der nicht aufgibt, bis er dich erreicht hat. Und meine Einladung heute an die älteren Söhne ist, versteck dich nicht hinter deiner Frömmigkeit. Versteck dich nicht hinter deinen Regeln, nicht hinter deinen, ich mach doch alles richtig. Denn du kannst äußerlich nah sein, aber innerlich trotzdem ganz weit weg. Leg das einfach alles ab, den Stolz, das Vergleichen, das Urteilen und komm einfach ehrlich zu diesem Vater. Und lass dich von seiner Liebe treffen im Herzen. Lass die Liebe des Vaters in dein Herz hineingehen. Und dorthin, wo du hart geworden bist, ja genau dorthin, wo du dich vielleicht abgesichert hast, dorthin, wo du gelernt hast, Kontrolle statt Vertrauen zu wählen. Und jetzt beginnt das Wunder. Und wenn seine Liebe dich dann wirklich erreicht, dann verändert sich alles. Und dann wirst du so sein wie der Vater. Amen.